Es ist der vierte Sonntag nach Trinitatis. Ich grüße euch, liebe Geschwister, in dieser Sommer- und Ferienzeit und nenne euch das Thema dieses Sonntags: Barmherzigkeit zum Zweiten. Jesus Christus spricht bei Lukas im 6. Kapitel, im 36. Vers zu seinen Jüngern: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Liebe Geschwister, ihr habt es vermutlich geahnt, dass wir mit dem Thema Barmherzigkeit noch nicht fertig sind. Der erste Satz aus dem heutigen Sonntagsevangelium, den wir eben gehört haben, er ist sogar ein Beleg dafür, dass uns dieses Thema ziemlich lange begleiten wird. Er wurde nämlich für das kommende Jahr als Jahreslosung ausgewählt. Die Barmherzigkeit bleibt also in vieler Hinsicht unsere Weggefährtin, auch 2021. Ja, sie ist ein Lebensthema. Nun geht es in diesem Wort unseres Herrn aber ja nur indirekt um die Barmherzigkeit Gottes, derer wir uns freuen sollen, wie Jesus Siras es uns letzte Woche sagte. Gottes Barmherzigkeit wird von Jesus hier zwar auch erwähnt, wenn er betont, euer Vater ist barmherzig, aber eigentlich zielt der Sohn Gottes mit diesem kurzen Wort auf etwas ganz anderes ab. Auf unsere Barmherzigkeit, auf deine, auf meine Barmherzigkeit. Als Kinder in Gottes Familie soll die Art unseres Vaterhauses sich auch in unserem Leben zeigen. Sie soll unterschiedlich Gestalt gewinnen, soll sichtbar, hörbar, fühlbar, erlebbar werden durch dich und mich. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn nun meine persönliche Bestandsaufnahme vom letzten Sonntag auch nur annähernd in ähnlicher Weise für dein Leben gilt, dann klaffen Anspruch und Wirklichkeit bei uns allen da allerdings weit auseinander. Dann könnte und sollte es in jedem Fall wesentlich besser aussehen, als es das tatsächlich tut. Nur, wie daran etwas ändern? Wie barmherziger werden? Wie in die großen Fußtapfen unseres himmlischen Vaters hineinwachsen? Leichter gesagt als getan. Eine Möglichkeit wäre, resignieren und mit dem Mangel leben. Also einfach sagen: Gott, du bist barmherzig. Wir sind es aber leider nicht. Hilf uns immer wieder auf, indem du uns unsere Unbarmherzigkeit vergibst. Amen. Auf diesem Weg würden wir unsere Jahre in dieser Welt in bleibender Unbarmherzigkeit verbringen, für die wir zwar Vergebung suchen, an der sich aber grundsätzlich nichts ändert, bis Gott im Himmel diesen Makel dann ein für alle Mal beseitigt. Nun, Vergebung werden wir gewiss unser Leben lang brauchen. Ohne sie wären wir aufgeschmissen und wahrlich arm dran. Wäre Jesus nicht für uns ans Kreuz gegangen, wir würden mit dem Berg unseres Versagens kaum je allein aus eigener Kraft fertig werden. Aber in der Frage der eigenen Barmherzigkeit ausschließlich auf den regelmäßigen Besuch in der Reparaturwerkstatt Gottes zu setzen, griffe doch zu kurz. Ein solches Verhalten ginge ja vorbei an Jesu forderndem Gebot: Seid barmherzig. Es würde schlicht antworten: Geht nicht, Herr. Es muss genügen, dass du meine Unbarmherzigkeit vergibst, bis es in deiner Ewigkeit dann besser wird mit mir. Ein solches Tun würde aber auch das Wort aus dem Buch der Weisheit Lüge strafen, das sagt: Gnade und Barmherzigkeit wohnt bei Gottes Heiligen. Denn diese Gaben wären dann ja gerade nicht die ständigen Mitbewohner im Haus von Kirche und Gemeinde, im Leben jedes Christen. Und Eine solche Einstellung würde schließlich auch den Möglichkeiten des Heiligen Geistes bei uns wenig zutrauen. Sie würde im Grunde nicht damit rechnen, dass Gott von unserer Taufe her wirklich einen neuen Menschen in uns wachsen lässt, der jetzt schon Wirklichkeit ist und wird, um bei unserer Ankunft in Gottes Ewigkeit vollendet zu werden vom einen auf den anderen Augenblick. Resignieren und mit unserem Mangel leben, diese Möglichkeit scheidet also im Grunde als Königsweg aus. Egal, in welche frommen Formen und Gewänder wir diese Lebensweise auch einkleiden mögen. Tja, wie aber barmherzig sein? Oder zumindest immer ein wenig mehr barmherziger werden? Wie Gottes Art in unserem Leben mehr und mehr zum Durchbruch verhelfen? Genauso wenig wie resignieren, hilft uns selbstgemachter Aktionismus. Es hat weder Sinn zu sagen, das wird nie, noch zu behaupten, das schaffen wir schon, wenn wir uns nur richtig anstrengen. Denn damit überschätzen wir schlicht unsere Möglichkeiten. Der Pfad, den wir zwischen diesen beiden wirklichkeitsfremden Alternativen beschreiten sollten, der Weg, der um unser eigenes Unvermögen weiß, zugleich aber mit den unendlichen Möglichkeiten unseres Gottes rechnet, diese Straße ist im Grunde eine umgekehrte Corona-Verordnung. Stellen wir uns einfach vor, Gesundheit würde sich genauso verbreiten wie Krankheit. Stellen wir uns vor, es gäbe deshalb eine Verordnung, die besagt, kommt endlich wieder in Massen zusammen. Seid ganz eng beieinander, am besten in geschlossenen Räumen. Nehmt euch in den Arm, achtet nicht auf Abstand und singt, singt, singt. Dann wird sich tröpfchenweise alles zum Guten wenden. Das, was wir uns gegenwärtig in unserem Alltag überhaupt nicht vorstellen können, gilt im Blick auf Gott tatsächlich zu allen Zeiten. Die Nähe zu ihm verändert uns zum Guten. Es gilt die einfache Regel, wenn wir zu Gott auf Abstand gehen, wird es nur schlimmer mit uns. Wir bleiben dann allein mit unseren eigenen begrenzten Möglichkeiten. Und wir drohen, an unserem gesammelten Unvermögen zugrunde zu gehen. Je mehr Zeit wir aber in Gottes Nähe bei ihm verbringen, je enger wir mit ihm auf Tuchfühlung sind und seine Gemeinschaft suchen, umso besser wird es mit uns. Durch seine Vergebung, ja, auch. Aber eben auch durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns und an uns und unter uns wirkt. Jesu Wort selbst weist uns in diese Richtung. Sein Seid ist nie nur eine steile Forderung, nie nur ein Gebot, an dem wir aus eigener Kraft scheitern werden. Jesu Seid ist immer zugleich auch ein wirkmächtiger Zuspruch, der in der Lage ist, in unserem Leben Berge zu versetzen. Sein Seid barmherzig trägt die Kraft in sich, zu schaffen, was es fordert. Durch Gottes Macht wächst in Gottes Nähe, was als Himmelsfrucht in unserem Leben mehr und mehr zu finden sein soll. Der Apostel Judas macht es ebenfalls deutlich, dass von Gott her unsere Barmherzigkeit wachsen kann. Er beginnt seinen Brief an die Christen der ersten Generation mit der Bitte, Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Das heißt, bei unserem himmlischen Vater selbst entspringt die Quelle aller guten Gaben. Und sie sprudelt reichlich. Sie spült nicht nur alles Laub und allen Dreck unseres Lebens hinweg, Kraft des Sieges Jesu, Sie schafft auch Neues im Dasein der Kinder Gottes. Neues, durch das der Herr des Himmels und der Erde sich verherrlicht in dieser Welt. So freuen wir uns an der Barmherzigkeit Gottes, liebe Geschwister. Und strecken wir uns zugleich aber auch danach aus, dass die Barmherzigkeit unseres Vaters in unserem Leben Wirklichkeit wird und den Weg zum anderen findet. In Gesten und Worten, in großen und kleinen Taten. Überall dort, wo wir uns von Gottes Liebe selbst getragen und umfangen wissen und sie so weitergeben können. In der Gemeinde, in der Familie, im Freundeskreis, unter Wildfremden, überall. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott selbst kann das wirken, bei dir und mir. Er macht Kranke gesund und ruft Tote wieder zurück ins Leben. Er vermag auch die Unbarmherzigkeitswüste unseres Lebens in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Er will dort Barmherzigkeitspflanzen grünen lassen und sie reichlich mit Früchten segnen. Trauen wir es ihm zu und stehen wir seinen Wundern nicht im Weg, so wird Barmherzigkeit wachsen, auch bei dir und mir, zur Ehre und zum Lobpreis unseres Gottes. Amen.